Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Carsten Huck. Gast in der heutigen Sendung ist der Lyriker, Essayist und Übersetzer Norbert Hummelt. Mit ihm werde ich über sein neues Buch sprechen, einen Band mit äußerst anregenden Essays. Doch zuvor stellen wir Ihnen zwei Romane vor. Den Debütroman der US-Amerikanerin Daisy Alpert Florin, in dem sich eine Studentin und ihr Professor ineinander verlieben. Bevor wir diese nahezu klassische Verbindung unter die Lupe nehmen, schauen wir aber noch beim Friseur vorbei. Der niederländische Schriftsteller Gerbrand Bakker legt nach 12 Jahren Pause seinen 7. Roman auf Deutsch vor, Der Sohn des Friseurs. Es ist die Geschichte eines schweren Unglücks und die eines Mannes, der nach mehr als 40 Jahren zu ergründen beginnt, was mit seinem Vater geschehen ist. Julia Schröder stellt das Buch vor.
Am 27. März 1977 ereignete sich auf Teneriffa das schwerste Unglück in der Geschichte der Luftfahrt. 2 Boeing 747, eine der US-Gesellschaft Pan Am und eine der niederländischen KLM, kollidierten am Flughafen und gingen in Flammen auf. 583 Menschen verloren ihr Leben. In Gerbrand Bakkers Roman »Der Sohn des Friseurs« steht auf der Passagierliste ein junger Friseur aus Amsterdam namens Cornelis Weyman, dessen Frau schwanger ist mit seinem Sohn. Als das Buch einsetzt, ist dieser Sohn, er heißt Simon, Anfang 40, selbst Friseur und hat den Salon des Großvaters übernommen. Übertriebenen Geschäftssinn entwickelt er nicht, auch seine privaten Ambitionen sind bescheiden. Zuweilen geht er mit einem Zufallsbekannten ins Bett. Seine Mutter nennt Simon, schwer in Bewegung zu bringen. Etwas allerdings gerät ziemlich in Bewegung, als sie ihn überredet, einzuspringen als Aufsicht bei ihrer Schwimmstunde für Jugendliche mit kognitiver Einschränkung und er zunehmend fasziniert ist von einem der Teilnehmer. Angesichts der Behinderung des auffallend schönen Igor eine zwiespältige Situation. Der 19-Jährige drängt sich während der Schwimmstunde an ihn, bringt aber nie ein Wort heraus, außer als Simon seinerseits versucht, sich ihm zu nähern.
Die Arme des Jungen heben sich. Simon spürt ein Prickeln in seiner Brust. Doch mit den Armen heben sich auch die Hände. Und diese Hände legen sich auf Simons Brust. Und mit diesen Händen schiebt Igor ihn von sich weg. Mit Kraft, aber nicht so, dass er ihn umwerfen würde. Nein, sagt Igor.
Parallel vertieft sich Simons Beziehung zu einem seiner Stammkunden, einem Schriftsteller, und wird zu einer Art Freundschaft mit Benefits. Diese Figur erinnert in vielen Einzelheiten an den Autor Gerbrand Bakker selbst. Seine Gespräche mit Simon sind oft kleine poetologische Exkurse, über sein jüngstes Romanprojekt etwa, in dessen Mittelpunkt ein Friseur stehen soll, aber nicht irgendein Friseur.
»Wie geht's mit deinem Buch voran?«, will Simon noch wissen. »Bestens.« Immer noch über meinen Vater? Ja. Darfst du das eigentlich? Meiner Ansicht nach ist dein Vater eine fiktive Person, sagt der Schriftsteller. Und ich glaube, du wirst zufrieden sein.
Gerbrand Bakker geht es in diesen Passagen weniger um metafiktionales Schlaumeiertum, obwohl sich auch davon immer wieder teils komische Prisen finden. Die Begegnungen mit dem stummen jungen Igor, wie mit dem namenlos bleibenden Schriftsteller, setzen vielmehr in Simon eine psychische Dynamik in Gang, deren Motivationen und Mechanismen, wie oft in Bakkers Romanen, in der Schwebe bleiben. Daraus entwickelt sich über knapp 300 Seiten ein spannendes, bis zum Schluss überraschendes Doppelporträt von Vater und Sohn. Das Flugzeugunglück ist dabei mehr als die dramatische Kontrastfolie einer eigentlich sehr stillen Spurensuche. Dass die beiden Maschinen wegen einer Mischung aus menschlichem Versagen und widrigen Umständen kollidierten, dass sich damit für die Familien so vieler Menschen auf einen Schlag alles verändert hat, fungiert als große Metapher der Kontingenz menschlichen Lebens. Die erschütternden Details, die Schicksale einzelner Passagiere, die nüchtern präsentierten Hintergründe fesseln dabei ebenso sehr wie die ins Rutschen geratende Trigonometrie eines nur scheinbar festgefügten Beziehungsdreiecks. Denn Simon, wie seine Mutter und sein hochbetagter Großvater, müssen sich nach und nach den Fragen stellen, die Cornelis plötzliches Verschwinden, ebenso wie das familiäre Beschweigen dieser Leerstelle, aufgeworfen hat.
Es gab so vieles, worüber er nie nachgedacht hatte, die Gefühle, die im Spiel waren. Und so kam es, dass er spätabends im Bett sich selbst und seinen Großvater als Teil eines Bundes gesehen hatte, der seine Mutter anscheinend ausschloss, jedenfalls in ihren Augen. Und weil er ohnehin schon grübelte, landete er zwangsläufig wieder bei dem Gedanken, dass von seinem Vater nichts geblieben war. Ja gut, der Name auf der Passagierliste, aber wer hatte je sterbliche Überreste von ihm gesehen? Warum konnte er, Simon Weyman, nicht irgendwo bei dem Namen seines Vaters, Cornelis Weyman, verweilen? Nur weil seine Mutter das damals, aus welchen Gründen auch immer, nicht für nötig hielt?
Unerwartet enthüllt sich der Leserschaft etwa zur Hälfte des Buchs, dass die Geschichte von Cornelis Weymann mitnichten am 27. März 1977 zu Ende war. Wie es mit ihm weiterging, davon berichten einige große, zusammenfassende Kapitel im zweiten und dritten Teil des Romans. Deren episches Imperfekt markiert im Wechsel mit den kurzen, episodenhaften, von Dialogen und atmosphärischen Schilderungen geprägten Simon-Passagen, die sich durchweg des Präsens bedienen, reizvolle Verschiebungen in den Tempi des Erzählflusses. Der Sohn des Friseurs ist ein Familienroman eigener Art, in dem Gerbrand Bakkers Befähigung, die rätselhaften Bewegungen der menschlichen Seele vor Augen zu führen, sich auf erstaunlich leicht anmutende Weise zeigt.
Julia Schröder über Gerbrand Bakker, der Sohn des Friseurs, aus dem Niederländischen von Andreas Ecke, Surkamp Verlag, 286 Seiten, 25 Euro. Der sogenannte Campus-Roman erfreut sich dauerhafter Beliebtheit. John Williams, Philip Roth, Donna Tartt und Rebecca McKay, Joshua Cohen, sie alle begeben sich in die akademische Idylle, die natürlich neben Seminararbeiten andere Reize und auch Abgründiges bereithält. Die Bibliothek der Universität Harvard zum Beispiel hat heute bekannt gegeben, dass sie menschliche Haut als Einband eines ihrer Bücher entfernt. Man werde sich mit den zuständigen Behörden beraten, um eine endgültige, respektvolle Stätte für diese menschlichen Überreste zu bestimmen. In ihrem Debütroman »Mein letztes Jahr der Unschuld« von Daisy Albert Florin steht aber das pralle Leben im Zentrum, die Affäre zwischen einer Studentin und ihrem Professor, Peter Henning.
Es weht ein Hauch von Donna Tartts geheimer Geschichte durch den Auftakt von Daisy Allport, Florins Debütroman. Das Setting ist vergleichbar, denn beide Bücher spielen im amerikanischen College-Milieu. Obendrein gibt es in beiden zwei Tote. Doch wo Tartt seinerzeit die gekonnt mit Elementen der klassischen Suspense-Erzählung operierende Geschichte eine Handvoll juveniler Hedonisten entrollte, die zwei gemeinsam vorsätzlich begangene Morde zu einer unverbrüchlichen Schicksalsgemeinschaft zusammenschweißen, da verkommen die beiden Toten in Florins Roman am Ende zur bloßen Randnotiz. Denn zuallererst konzentriert sie sich auf die Geschichte ihrer Protagonistin Isabel, die davon träumt, eines Tages als Schriftstellerin Erfolge zu feiern, sich in ihren Professor verliebt und darüber in einen Strudel widerstreitender Gefühle gerät. Isabel studiert kreatives Schreiben, während ihr Vater Abe, nachdem sie früh ihre Mutter verloren hat, alleine in New York einen sogenannten Appetizing Store betreibt, in welchem Juden geräucherten Fisch und gesäuertes Brot kaufen.
Einen Appetizing Store? Echt? Wow, sagte Seth, wie in einem Roman von Malamud. Er nahm ein Stück Challah. Und? Hat dein Vater seine Hoffnungen auf dich gesetzt? Hat er dich hierher geschickt, um sich seinen Traum vom sozialen Aufstieg zu erfüllen? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Noch nie hatte jemand die Ambitionen meines Vaters so kurz und bündig zusammengefasst und auch so krass.
Florine, die an der New Yorker Columbia-Universität studierte und zunächst Stories in verschiedenen amerikanischen Literaturzeitschriften veröffentlichte, kehrt in ihrem Roman in jene 1990er Jahre zurück, in denen die digitale Revolution mit dem Aufkommen von Handys und dem des Internets begann und global grundlegende gesellschaftliche Umbrüche einleitete. Zeitgleich hatte Bill Clinton als US-Präsident eine Affäre mit seiner damaligen Praktikantin Monica Lewinsky, die ihm nach ihrem Bekanntwerden ein Amtsenthebungsverfahren eintrug, das jedoch scheiterte.
Prinzessin Diana war tot, Mutter Teresa auch. Und Monica Lewinsky genoss die letzten Augenblicke ihrer Unbekanntheit. In weniger als 3 Wochen würde der Drudge Report einen Artikel veröffentlichen, in dem der Präsident beschuldigt wurde, eine Affäre mit der 22-jährigen Praktikantin gehabt zu haben. An diesem Abend sah ich zu, wie Abe seinen Teebeutel um einen Löffel wickelte und hörte mir an, wie er die vielen Möglichkeiten aufzählte, die mir nach dem Abschluss offen stünden. Arzt, Anwalt, Senatorin. Ich fragte mich, was er wohl sagen würde, wenn er wüsste, was ich in Wilder tatsächlich tat, mit Jungs rummachen und mir Sorgen machen, dass niemand mich jemals lieben würde.
Leichthändig vermag es Florine, den Geist jener Jahre noch einmal zu evozieren, in denen Isabel auf den letzten Metern ihres Studiums eine Affäre mit ihrem verheirateten Professor beginnt. Im Umgang mit ihm gewinnt sie eine Vorstellung davon, wer sie sein und welches Leben sie später einmal führen möchte. dass er, nachdem ihre Affäre längst beendet und Isabel verheiratet und zu der Schriftstellerin geworden ist, die sie einst zu werden hoffte, durch Suizid stirbt, verkommt dann allerdings zur lieblos angehängten Schlusspointe. Das und die im Hintergrund parallel dazu ablaufende Geschichte ihres Prüfers, der sich ebenfalls das Leben nimmt, weil seine Frau ihn zu verlassen droht, erzählt Florin gekonnt reibungslos, sodass man eine Ahnung von den schriftstellerischen Möglichkeiten bekommt, über die diese Autorin verfügt. Die Story über die Studentin, die über eine Affäre mit ihrem Professor zu sich selbst findet oder sich darüber verliert, ist allerdings nicht eben neu und hier leider allzu eindimensional erzählt. Dass Florin ihren Roman zum Ende hin obendrein unnötig beschleunigt, trübt, verbunden mit der buchhalterischen Art, mit der die Romanheldin ihre Erlebnisse abschließend bilanziert, den guten Anfangseindruck zusätzlich. Denn gerne hätte man, ähnlich wie im Fall von Donatarts geheimer Geschichte, die Erzählung in ein dunkles Zwielicht gerückt gesehen, angereichert mit die Fantasie des Lesers triggernden Geheimnissen und unerwarteten Peripetien. Der Umstand aber, dass Daisy Albert Florin ihr zweifellos stimmiges Psychogramm einer an der Schwelle zum Erwachsenwerden stehenden Protagonistin bis ins Letzte auserzählt, lässt einen ihren Roman am Ende enttäuscht zur Seite legen. Schön geschrieben, wie eine amerikanische Kritikerin mit Blick auf das Buch befand, ist dann eben doch nicht genug.
Peter Henning über Mein letztes Jahr der Unschuld von Daisy Albert Florin. Aus dem amerikanischen von Poggio und Roberto de Olanda, Eisele Verlag, 336 Seiten, 24 Euro. Norbert Hummelt, geboren 1962 in Neuss, studierte Germanistik und Anglistik in Köln und lebt heute in Berlin. Knapp 10 Gedichtbände gibt es von ihm. Zuletzt erschien seine groß angelegte literarische Spurensuche 1922 und nun wieder ein Essayband Eselsohren. Darin denkt der Autor über dichterische Tradition, wahre Empfindungen und formbewusste Sprache nach. Willkommen, Herr Hummelt.
Ja, hallo, ich freue mich. Ihr Buch hat einen sehr schönen Titel, es heißt nämlich Eselsohren. Da denkt man gleich an zerknitterte Seiten. Was hat es denn mit diesem Titel auf sich?
Ich habe diese Texte zusammengestellt aus einem größeren Fundus im letzten Jahr und hatte überhaupt keine Ahnung, wie das Buch heißen könnte. Dann habe ich einer guten Freundin alle überhaupt möglichen Texte, nur die Titel, geschickt und sie gebeten, sagt mir doch, wie soll es heißen? Und sie sagt gleich, na klar, das soll Eselsohren heißen. Und das ist ein bisschen halt eben einem Zufall geschuldet, weil es eben einer dieser Texte ist, wo ich übrigens Adorno unterstelle, Eselsohren gemacht zu haben in seiner Stefan-George-Ausgabe. Aber daran muss man ja gar nicht denken, wenn man diesen Titel hört, den ich auch gerne mag.
Sie haben Essays verfasst in diesem Band, nicht nur über Adorno, sondern auch über Autoren, Rilke, dann jüngere Lyriker, Thomas Kling, Nancy Hünger, Gottfried Benn ist sehr prominent vertreten, Trakl, Celan, Jandl, aber auch Udo Lindenberg. Das ist jetzt eine große Palette von Autoren. Auch die Jahre, in denen diese Essays entstanden sind, wenn ich richtig gesehen habe, von 1998 ja. bis 2022. Was motiviert Sie denn, über den einen oder den anderen, die eine oder die andere, zu schreiben? Was ist der Stachel sozusagen?
Also die Voraussetzung ist natürlich immer die Lektüre und bei vielen der Namen, die Sie genannt haben, wirklich eine Lektüre, die über Jahrzehnte geht. Also Autoren, Autorinnen, auf die ich immer wieder zurückkomme, deren Werke mir einfach viel bedeuten. Aber die Anlässe zum Schreiben dieser Texte, die sind wiederum anders und sind oft auf Anfragen zurückgehend für Zeitschriften oder auch für Veranstaltungen. Es ist der ein oder andere Vortrag dabei, etwa über Friederike Mayröcker oder über Hölderlin zu sprechen. Und dann gibt es ja auch kleine Texte, einzelne Interpretationen zu einzelnen Gedichten. Das Schöne für mich ist bei diesem Buch auch, dass ich eben 25 Texte aus 25 Jahren komponieren konnte, aber eben auch meinen eigenen Lesekosmos, der viel mit dem Schreiben zu tun hat, dadurch einfach nochmal neu sichten und zusammenfügen konnte. Und ich bin selber jetzt, wo dieses Buch gerade fertig ist, erstaunt und blättere darin, wie da so alles zusammenkommt. Ich habe gerade eben auf der Fahrt hierher in der S-Bahn festgestellt, dass ich zweimal dieselben Verse aus Rilkes 8. Elegie zum Beispiel zitiere. Das war mir bis gerade noch gar nicht bewusst gewesen, aber es hat eben beides seinen Platz.
Also es ist nicht nur ein Buch, das dem Leser Dichter und eine Poetik oder verschiedene Poetiken vorstellt, sondern es ist auch eine Art Verortung für sie selber.
Ja, auf jeden Fall. Es ist eine Verortung von heute aus, gerade weil die Texte zum Teil durchaus schon älter sind und auch auf noch viel ältere Literatur zurückschauen. Teilweise zumindest geht er bis ins Barock zurück, bis in die Romantik. Und das sind einfach geistige Welten, Gegenwelten, die ich immer gebraucht habe und gerade auch heute brauche, aber eben nicht zu irgendwelchen musealen Zwecken, auch nicht zu akademischen Zwecken, sondern eben wirklich ganz vital, um schreiben zu können und um das Leben zu bestehen. Also das ist einfach ein Einblick in meine Weise, immer durch Lesen mich zu wappnen, gegen was auch kommt. Und das können wir vielleicht gerade im Moment auch ganz gut brauchen.
Der erste Text in diesem Band beschreibt ein Werk aus der bildenden Kunst. Palmers Hütte heißt das. Sie haben es im Museum in der Tate Gallery gesehen. Und gibt es eine Beziehung zwischen dem in Bilder sich begeben und einem in Texte sich begeben?
Ja, also diese Beziehung zwischen bildender Kunst und der Dichtung, die ist sehr reichhaltig und für mich auch immer wieder rätselhaft und neu zu betrachten, weil es geht ja immer eigentlich darum, was ist eigentlich das imaginäre Sehen? Was ist das innere Sehen? Was bedeutet die Vorstellungskraft? Was ist eigentlich das, was man in Erinnerung sieht? Was sind das für Bilder, die man aus Träumen kennt? Und das Eigenartige für einen Autor, der ins Museum geht, ist ja, dass da Bilder sind, die ohne Sprache auskommen. Und wir haben ja als Dichterinnen und Dichter, stellen uns die Aufgabe, Bilder zu schaffen aus Sprache. Ja, und da ist also einerseits eine Kluft dazwischen und andererseits wird die immer wieder überbrückt, wenn ich also ein Bild betrachte und meine, ich kann auch in dieses Bild reingehen, ich kann um diese Hütte herumgehen und schauen, was hinter dieser Hütte liegt. Und das erinnert mich wieder an etwas, was ich vielleicht mal geträumt habe. Und das weiß ich aber auch nicht, denn wie soll man wissen, was man vor langer Zeit geträumt hat? Und so über dieses Nachdenken komme ich dann einfach auf Verse, aus denen dann ein Gedicht entsteht oder aus denen ein Essay entsteht, der all diesen Spuren nachgeht.
Nun schreiben Sie hier Essays über Autoren. Sie sind aber in erster Linie auch Lyriker. Wie wichtig ist Ihnen denn die Begegnung mit der Lyrik anderer für Ihr eigenes Schreiben?
Also es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Grund allen lyrischen Schreibens, zumindest würde ich das von mir aus so sehen, dass man selber begeistert ist und berührt ist durch Gedichte anderer. Das können auch Gedichte aus der Gegenwart sein. Es sind aber für mich in besonderer Weise ältere Gedichte, mit denen ich auch schon lange umgehe und die für mich immer wieder neu sind und die mir etwas bedeuten, weil sie mich begleiten. Und dann ist natürlich der Wunsch, selber etwas zu schaffen, was andere begleiten kann.
Könnten Sie einen Vers nennen, der Sie begleitet?
Ja, da könnte ich natürlich viele nennen, aber ich nenne mal einen. Ja. Also aus Friedrich Hölderlins Abendfantasie, da geht also jemand abends durch einen beschaulichen Ort und alle, die ordentlich gearbeitet haben, gehen dann ins Wirtshaus oder gehen schlafen und er als umgetriebener junger Dichter läuft da rum und sagt dann, wohin denn ich? Ja, und das ist eine Frage, die ich mir in meinem Leben schon häufig gestellt habe. Wohin denn ich? Ja, und die werde ich nicht los, diese Frage.
Dann entlasse ich Sie mit dieser Frage und bedanke mich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Norbert Hummelt, Eselsohren, Essays zur Literatur, Nimbus Verlag, 268 Seiten, 32 €. Das war der Büchermarkt, am Mikrofon Carsten Huck.